Dann schubst du quasi deine zukünftige Entlastungsassistentin, also deine Mitarbeiterin, die dir das abnehmen soll, wirklich Kopf voran in so eine Eistonne.
Da haben sich zwei zusammengetan, die uns nicht führen können und so das sieht's wollen aus. Wir nicht.
Wenn das ins Team sickert und die das merken, das ist wie ein Hai, wenn er Blut riecht. Also das hilft nicht.
Gib die Zahl mal so weiter, dass 97% der Chefs sich für gut halten, aber nur ein Viertel der Teams da auch zustimmen.
Wo das übertragen wird, wo man denkt, ja, ich bin ja voll der geile Zahnarzt, voll die tolle Zahnärztin, ich kann dies, das, Ananas und das müssen alle toll finden, deswegen bin ich ein toller Chef.
Everybody's Darling oder Everybody's Depp. Woran erkennst du nach 3 Monaten, ob Darling oder Depp?
Oh, das erkenne ich schon eher. Das erkenne ich am Stresslevel.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Everybody's Darling is everybody's Depp.
Ela, kein neuer Song. Nee, sondern unser jetzt, Thema heute im Podcast.
Ich habe gedacht, jetzt kommt das Gitarrenriff jetzt hier noch nach dem Spruch.
Habe ich jetzt noch so ein paar, ne? So ein paar Akkorde.
Ja.
Ja, aber ich konnte früher mal, glaube ich, D-Moll und mehr. Auch nicht. Ja, mehr
Blockflöte.
Nicht.
Blockflöte.
Muss reichen. Außerdem soll ich ja hier ins Mikro sprechen und nicht Gitarre spielen. So, aber. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei P11. Ela, schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder zu Gast sein darf bei dir in Hannover, bei euch bei Dentastico in der Talentschmiede. Wer uns irgendwo im Video sieht, der weiß, wo wir sind, weil hinter uns prangt der Biber, Hannover 96, das Rathaus und auch in dieser Woche ein Unikat.
Immer noch. Mit Unterschrift.
Mit Unterschrift. Jo. Hatten wir schon mal, gibt's nur hier. Also, wer das sehen will, kommt nach Hannover in die Talentschmiede von Dentastico. Everybody's Darling is everybody's Depp. Wir reden heute darüber, was passiert, wenn jemand plötzlich Chef wird. Plötzlich Chefin. Kann ja passieren. Ne? Die ZMP leitet auf einmal die Prophylaxe. Eine angestellte Zahnärztin wird auf einmal Partnerin in einer Zahnarztpraxis. Und mal gucken, ob wir das heute aus beiden Richtungen so ein bisschen beleuchten, weil zum einen geht es ja um die, die dann auf einmal in der Rolle sind. Das finde ich ganz wichtig, ne? Weil auf einmal hat man Führungsaufgaben. Auf einmal muss man vielleicht Menschen etwas sagen, dass sie was tun sollen, die gestern noch die Kollegin auf Augenhöhe war. Aber es gibt ja auch die, in deren Praxis das auf einmal passiert. Mhm. Also auf einmal bin ich als Inhaberin, habe eine neue Partnerin, eine Zahnärztin, die kann ich ja nicht einfach so führungslos in die Führung, ne, loslassen oder damit alleine lassen. Also darüber wollen wir heute reden. Mal gucken, wie lange. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Bin mal gespannt, was du da auch so aus deiner Erfahrung zu erzählen hast. Ich fange ja immer gerne mal mit so ein bisschen Persönlichem an. Warst du schon mal in der Situation, dass auf einmal ehemalige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die waren, denen du zu sagen hast, wo es jetzt auf einmal lang geht?
Ja, also ein bisschen anders, aber ähnlich, deswegen ich mich da ganz gut reindenken kann. Ich bin ja über familiäre Umwege in diesem Bereich der Zahnmedizin gerutscht. Ich habe ja eigentlich Journalistik studiert und was ganz anderes gemacht, lange Jahre. Und bin dann darüber, dass mein Mann, der Zahnarzt ist, mal Hilfe brauchte, in die Zahnmedizin gerutscht. Ich habe dann da geholfen, habe festgestellt, das ist interessant, das ist wie Sudoku, das kannst du lernen und habe mir das dann relativ zügig beigebracht, dereinst in den 90ern. Habe dann dort auch unterstützt mehrere Jahre und bin mehr oder weniger indirekt in einer Führungsposition gewesen, weil ich ja auf der einen Seite die Zahnarztgattin war, was für mich bis heute in der damals aufgeladenen Bedeutung echt ein negativer Trigger ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, unter dem ich auch sehr gelitten habe. Auf der anderen Seite war ich natürlich gut mit den Kolleginnen. Wir haben uns geduzt, wir duzen uns bis heute. Ich kenne viele von denen auch noch. Und trotzdem bin ich da immer so der Primus unter pares gewesen. Also ich war Teil des Teams, aber auch nicht. Wenn es um bestimmte Dinge ging, hörten die Gespräche auf, wenn ich den Raum betrat. Mhm. Wenn man mich dann aber doch brauchen konnte, um bestimmte Dinge an den Chef weiterzutragen, wurde ich dann wieder auf die Freundinnen-Ebene gezogen. Und das Ganze hat mich so fertig gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, das kannst du nicht einen Tag länger mehr ertragen. Das ist so unklar, das ist so wirr, das ist so, so aufgeladen und es macht alles kaputt. Es macht die Beziehung kaputt zur Führung, zum privaten Teil, zu den Menschen im Team. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit, immer alles auf mich zu schieben, weil ich bin ja die blöde, dusselige Zahnarztfrau. Auf der anderen Seite wurden Freundschaften behindert, die vielleicht hätten entstehen können, wenn ich das nicht gewesen wäre. Und das habe ich gelöst, indem ich gegangen bin. Das ist ja nun vollkommen klar. Und ich mache ja auch schon lange Jahre was anderes. Aber den Weg zurück, um den Weg zurückzufinden zu deiner Frage, Klaus, es ist der Klassiker, dass jemand, der zum Beispiel eine Weiterbildung gemacht hat zur PM, zur Praxismanagerin und dann mit Führungsaufgaben konfrontiert wird und die übernehmen soll, selbst bei einer noch so guten Vorbereitung steht man am Anfang erstmal vor einer Mauer. Und dann muss man den Meißel ansetzen und sollte schauen, wie kriege ich das aufgebrochen, weil das ist nicht leicht. Auf der einen Seite hast du diejenigen, die deine Kollegin waren, lange Jahre, mit denen du zusammengearbeitet hast, auf Augenhöhe warst. Und jetzt auf einmal bist du diejenige, die zumindest für Teilbereiche ihnen sagt, was sie zu tun haben. Der Klassiker, den ich wöchentlich irgendwo erlebe, ist, dass mir eine von unseren lieben Schnittstellenkollegen draußen in den Praxen sagt, boah, die Woche war so hart, ich habe stundenlang in der Urlaubsplanung gesessen. Alle haben es abgenickt, ich habe es eingetragen und dann sind sie hintenrum alle zum Chef gegangen und haben sich dann ihren Urlaub dann doch nochmal irgendwie anders und so weiter. Das hören wir total oft und das ist der Klassiker, der uns wirklich wöchentlich irgendwo trifft.
Das ist jetzt so ein organisatorisches Thema.
Nicht nur,
aber wiegt da am Anfang nicht gerade das Persönliche deutlich schwerer, wenn du also gestern noch Kollegin warst und heute nicht mehr? Redet man dann anders miteinander? Muss man dann auf einmal anders miteinander umgehen? Oder ist das nur so eine falsche Vorstellung, dass man vielleicht glaubt, man muss sich in dieser Rolle auf einmal völlig anders verhalten, was vielleicht gar nicht notwendig ist?
Also viele gehen so an den Start, dass sie denken, sie müssten sich jetzt anders verhalten, was ein Fehler ist aus meiner bescheidenen Sicht. Es hat sich ja nichts verändert an den Menschen, mit denen ich arbeite. Es haben sich ja nur die Rollen verändert. Und die Rolle fülle ich ja mit meiner Expertise, mit meiner Fachkenntnis und nicht mit dem, was ich bin.
Also so sollte es sein.
So sollte es sein, in Teilen. Wir wissen aber natürlich aus der Psychologie, dass man das nicht trennen kann. Du kannst Bauch und Kopf nicht trennen. Das funktioniert nicht. Und wir sind in den meisten Auseinandersetzungen immer auch emotional massiv beteiligt. Und wenn du als Führender des gesamten Konstrukts, also hier jetzt als Zahnärztin oder als Zahnarzt, das nicht vorbereitet hast, dass das kommt, dann schubst du quasi deine zukünftige Entlastungsassistentin, also deine Mitarbeiterin, die dir das abnehmen soll, wirklich Kopf voran in so eine Eistonne. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Viele spiegeln uns halt auch, dass ihnen der Rückhalt von der übergeordneten Führung fehlt, wenn sie auf der mittleren Ebene Führungsthemen
kommen wir gleich mal zu, ne? Auf die andere Ebene. Genau. Jetzt reden wir noch über die jetzt auf einmal Führungsverantwortung haben.
Du kannst halt auf der einen Seite, solltest du versuchen, als diejenige, als PM, ich finde das Beispiel ganz gut gerade, solltest du versuchen, nicht verändert aufzutreten, sondern genauso gut mit deinen Kolleginnen zu sein, wie bisher halt auch, aber natürlich sehr klar in der Übernahme deiner Aufgaben. Ne? Also wenn du den Dienstplan machst, dann machst du den Dienstplan. Und wenn du den Urlaub einteilst, machst du den Urlaub. Vorher absprechen, dass das nicht wieder geändert werden darf, ohne deine Zustimmung. Und dann hast du da vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Aber einfach ist das in keinem Fall.
Wie geht man damit um, wenn dann auf einmal die beste Freundin kommt und sagt, ey, Elvira, ich weiß, eigentlich, ne, ich habe keine Kinder, aber du weißt ja, ich will da mit meiner Freundin nach Mallorca fliegen, da kannst du doch sicherlich was machen. Ist diese Gefahr groß, dass dann eine vorherige, anders, also auf beruflicher Ebene, anders geartete Beziehung ausgenutzt wird und wie reagiere ich darauf?
Also die Gefahr ist immer da. Immer,
klar. Ja, immer war da, rhetorische Frage, logisch.
Diese Gefahr ist immer da, dass Leute versuchen, dich in die Verbindlichkeit zu ziehen. Du bist mir verbunden, du musst so handeln, weil ich habe schon mal das und das für dich getan oder so. Ne? Darf man nicht machen. Also hier darf man die Rolle nicht mit dem Menschen, mit der Freundlichkeit verwechseln.
Klar trennen.
Du bist in der Rolle. Es wird der Dienstplan nach den Praxisbedürfnissen gemacht, unter Berücksichtigung bestimmter Parameter bei den Mitarbeitenden. Also alleinerziehende Mama, die um 13 Uhr die Kinder abholen muss, wird um 12.45 Uhr gehen. Punkt. Und da gibt es auch nichts dran zu bewerten oder zu kritteln. Das muss man sofort unterbinden. Aber natürlich verschafft man sich Kredit, wenn man eingeht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und wenn ein Tausch möglich ist, dann sollte man das auch tun und nicht aus Prinzipienreiterei verhindern. Das ist genauso verkehrt. Also man muss da so ein bisschen agil bleiben und versuchen, die Bedürfnisse der einzelnen Menschen dann schon unter einen Hut zu bekommen.
Du hast eben diesen Begriff der Zwischenebene genannt. Gemeint ist, denke ich, auf einmal diese Rolle zwischen deinem ehemaligen Kolleginnen-Team und der Chefin, dem Chef, der Abteilungsleiterin, wie auch immer die Struktur dann im Unternehmen, in der Zahnarztpraxis ist. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Weil, ja, wir haben zwar eben gesagt, so über Nacht wird man auf einmal Chefin, über Nacht wird man Leiterin, über Nacht passiert das ja nicht, außer es ist wirklich ein Katastrophenfall und man muss auf einmal in eine Rolle springen. Über dieses Thema wollen wir heute gar nicht großartig reden, sondern sowas wird ja vorbereitet im Regelfall.
Es
sollte vorbereitet sein. Ja. Aber jetzt nehmen wir mal den guten Fall an, es ist vorbereitet. Ich weiß, als Praxismanagerin starte ich in 6 Wochen, in 8 Wochen und bin jetzt noch Teil des Teams in meiner bisherigen Rolle. Wie kann ich mich, wie kann ich aber auch das Team darauf vorbereiten, ohne jetzt, also das ist natürlich Aufgabe der Chefin, ganz klar, ne? Also der obersten Institution. Aber ich denke, ich selber kann ja auch mich darauf vorbereiten. Spreche ich da dann schon mit meinen Kolleginnen drüber, nehme ich die sogar mit und sage, Mensch, ihr wisst ja, das passiert, oder gebe ich dann da schon zu viel Möglichkeiten, mich vielleicht später zu beeinflussen?
Also ich würde das vorher, also bevor es offiziell besprochen wird, nicht kommunizieren, wenn ich jetzt da PM wäre.
Auch nicht der besten Freundin, mit der du arbeitest, die dann hinterher stinkig ist. Warum hast du mir das denn nicht gesagt?
Also in der Regel ist es ja so, dass im Vorfeld finden ja Fortbildung und Ausbildung statt. Und die werden ja meistens kommuniziert. Also wenn ich Teil eines Teams bin und habe mich aufgrund meiner intrinsischen Motivation dafür qualifiziert, dass jemand sagt, ey, ich setze auf dich, baue auf dich, ich würde dich gern weiter einbauen in das alles und das passt doch in mein Leben, Kinder sind aus dem Gröbsten raus oder so, dann macht man ja eigentlich eine Ausbildung bzw. eine Aufstiegsfortbildung. Und wenn man sich gut ist, dann bezahlt die ja auch der Chef, für den es gemacht werden soll, und dann weiß das Team das ja auch schon. Die ist dann ja regelmäßig nicht da, weil sie dann zu den Fortbildungen muss. Das ist ja nicht so, dass das vollkommen geheim gehalten wird, und es sollte auch nicht geheim gehalten werden. Ich würde aber nicht vorher proaktiv schon in die Kommunikation mit den Kolleginnen gehen, sondern würde das immer gemeinsam mit dem Inhaber oder der Inhaberin machen. Für mich wäre immer der erste Schritt, dass ich, wenn ich diese Ausbildung dann fertig habe, die Aufgabenübergabe, die Verantwortungsübergabe schrittweise gerne hätte. Nicht alles auf einmal, sondern auch ich muss mich dann neu einarbeiten. Das Allerwichtigste für mich wäre im Vorfeld das Gespräch mit meinem Chef. Mhm. Wo sind meine Kompetenzen? Von wo bis wo gehen die? Und wo ist die Rückendeckung vom Chef?
Ich wollte sagen, aber dann muss ja auch klar gesichert sein, Aussage auch verbindlich ist. Und wenn die Chefin dir sagt, ja, du hast die freie Entscheidung, bei den und den Themen Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen hier im Podcast, dann muss ich ja auch dazu stehen, um zu sagen, hier, das ist verbindlich, das ist meine Ansage, da darfst du handeln, und wenn es Konflikte gibt, stehe ich hinter dir und dann regeln wir das gemeinsam.
Ganz genau. Ich würde dann immer, in der Hoffnung, dass es sowas schon gibt, meine alte Stellenbeschreibung zu einem Gespräch mitbringen und würde diese Stellenbeschreibung ergänzen, gemeinsam mit der Führung, um meine zukünftigen Kompetenzen, um die Do's und Don'ts, was ich machen darf. Und das würde von beiden unterschrieben und dann ist klar. Für mich ist es ein No-Go, wenn die Führenden umfallen. Also wenn ich als mittlere Führungsebene die Dinge in meinem Kompetenzbereich regel und die Dinge werden dann aufgehoben und Mitarbeiter wenden sich direkt an den Chef und lassen mich aus. Wenn dann keine klare Kommunikation kommt vom Chef, der das ablehnt und sagt, bitte besprechen Sie das mit der Praxismanagerin, das ist nicht meine Aufgabe, dann kann ich meinen Job nicht erfüllen. Das wäre der Moment, wo ich von der Verantwortung wieder zurücktreten würde und sagen würde, ich kann das hier nicht machen, das geht nicht.
Aber das bedeutet ja, wenn ich weiß, dass ich in so eine Rolle irgendwann komme, dass ich agieren muss als eine Art Vorgesetzte, da muss ich ja schon ein gutes Selbstbewusstsein haben und muss auch mich in dieser Rolle schon sehr gut und sehr wohl fühlen. Wie kann ich für mich denn selber herausfinden, ob ich das überhaupt will? Also es ist ja oft verlockend, ne? Man wird befördert, man bekommt mehr Geld, man bekommt mehr Verantwortung. Wenn ich dann dazu Ja sage, da reicht es ja nicht zu sagen, oh, kann ich mir gut vorstellen, habe ich Bock drauf.
Also was dabei auf alle Fälle hilft, ist ein klar umrissenes Aufgabenfeld. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie, oder ich hoffe, dass es nicht so ist, dass ein Praxisinhaber kommt und sagt, ene mene miste, du machst jetzt PM. Hier Fortbildung, 6 Online-Termine und dann hast du dein Jodeldiplom. So sollte es ja nicht sein.
Dann habe ich was Eigenes.
Ja, aber das hat ja null Mehrwert für die Praxis und mich interessieren solche Fortbildungen gar nicht. Da würde ich nie Euro für mehr bezahlen, weil das ist ja vollkommen irrelevant. Da kann ich auch 6 Wochen lang was, keine Ahnung, über Stammbäume in der Dackelzucht lernen in einem Interview. Das hilft überhaupt nichts. Also von daher, so sollte es ja nicht sein. Es muss von Anfang an ein klar umrissenes Aufgabenfeld geben. Es muss eine Führungskraft geben, einen Inhaber, eine Inhaberin, die weiß, wo ein Machtvakuum, wo ein Bedarf ist, wo sich jemand austoben kann, auf einer mittleren Führungsebene. Und dann gibt es eine Person, die sich das zutraut. Die sich das zutrauen, haben in der Regel kein Problem zu sagen, hier bin ich, hier, ich mache das. Was man dann checken muss als Führungskraft ist, können die das in einer vernünftigen Art und Weise? Können die unterscheiden zwischen Rolle und Mensch? Können die auf der Sachebene bleiben? Schaffen die es, alle gerecht zu behandeln? Ne? Also nicht alle gleich. Gleich ist nicht gerecht. Und das sind Dinge, die muss ich mir als Führungskraft ja überlegen, ob diejenige geeignet ist. Und dann gehe ich ins Gespräch mit der und das mache ich alles vorher. Das mache ich alles vorher. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich das alles nicht abfrage, die Mitarbeiterin zu einer Qualifikation schicke und anschließend sage, so, jetzt mach mal. Hase, mach mal. Da passiert nichts. Ja.
Ich kann viel im Vorfeld regeln, da bin ich sicher, das wissen wir alle. Ich kann Dinge dokumentieren, ich kann im QM Sachen festlegen, in Stellenbeschreibungen ganz klar regeln, wie Dinge zu laufen haben, wer für etwas zuständig ist. Ich kann Verantwortung klären, das ist alles machbar. Was ich nicht immer beeinflussen kann, ist das Menschliche, ist das Emotionale, ist die Ebene, wo auf einmal doch wieder Menschen vielleicht einen Konflikt haben, den sie anders gelöst hätten, auf gleichrangiger Ebene, auf, na, wir waren ja mal Freundinnen-Ebene, wir waren doch mal gute Kolleginnen auf dieser Ebene. Wir kommen gleich und bleiben dann mal bei der Führungspersönlichkeit, weil auf die reflektierst du eigentlich immer am meisten. Und ich glaube, da ist auch der größte Hebel,
ja,
dass ich in meiner Praxis dafür sorgen kann, dass wenn ich jemanden installiere als Führungskraft, dass ich dafür sorge, dass er sich gut und sicher fühlt in dieser Rolle. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück zu der jetzt auf einmal seit 6 Wochen im Amt befindlichen Praxismanagerin, die vorher im Organigramm auf der gleichen Stufe stand. Woran merkt sie, wenn sie doch versucht, es allen recht zu machen, wenn sie doch versucht, möglichst nirgendwo anzuecken bei den ehemaligen Kolleginnen, vermeidet sie klare Ansagen, trifft sie Entscheidungen vielleicht nicht? Woran würde man sowas festmachen können, um einem selber mal so mal etwas mit auf den Weg zu geben? So, wenn du das bei dir spürst, dann schau mal, ob du wirklich deine Führungsrolle ausfüllst oder ob du nach wie vor auf der anderen Ebene agierst.
Also auf der einen Seite merkt man solche Problematiken daran, dass die Prozesse, also zum Beispiel Dienstpläne, Urlaubspläne, Materialbestellungen, was auch immer dann die Aufgabe ist, schleppend oder nicht gut laufen und vielen Änderungen unterworfen sind und ich viel improvisieren muss. Das merkst du als Auswirkung. Ne? Aber für die Kollegin selber sollte ein Gradmesser natürlich so der Stresslevel halt auch sein. Ne? Wenn dein Stresslevel voll durch die Decke geht, da musst du mal innehalten und überprüfen, ob du in der Kommunikation das, was du möchtest, von den Kolleginnen klar genug sagst. Das ist immer sehr situationsspezifisch, ist natürlich klar. Wenn du jemanden hast im Team, der so ein kleiner Rebell ist und immer dieses Schild hochhält dagegen, dann macht es wenig Sinn, da immer wieder zu versuchen, um Verständnis zu werben. Da muss man manchmal auch einfach klar eine Ansage machen und sagen, so, das wird jetzt diese Woche so gemacht, es gibt keine andere Alternative. Punkt. Das habe ich entschieden. Ich trage die Verantwortung dafür. Und ich muss dann aufpassen, dass ich nicht den kleinen Finger gebe und mir die ganzen Finger dann abgefressen werden.
Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Ne?
Das ist
Weil
die
ich denke
Riesengefahr.
Mal, gerade am Anfang wird man vorsichtiger agieren. Da wird man natürlich auch, man will auch herausfinden, wie reagieren denn meine Kollegen sind es ja immer noch, aber
natürlich
jetzt die ehemaligen
bleiben
Teammitglieder.
Ja,
ne? Muss man auch, glaube ich, man muss das ausprobieren. Ne? Man muss auch ein bisschen mal Köder auswerfen und sagen, so, wie reagieren die denn jetzt, wenn ich mal eine klare Ansage mache, die mir noch vor 4 Wochen gesagt hat, du gehst heute wieder Salat holen oder nicht.
Also man muss wirklich sich herantasten an die Dinge, aber man darf die Strategie, die man sich selbst überlegt hat, nicht zur Verhandlungssache machen. Ne? Also natürlich versuchst du, jeden mit ins Boot zu holen und du möchtest werben für das, was du dir überlegt hast, für den Bereich der Führung, wo du unterstützt. Du möchtest, dass sie das verstehen, dass sie den Weg mitgehen und das ist auch vollkommen okay und das würde ich auch immer so tun. Mhm. Aber ich habe im Vorfeld klare Grenzen, die nicht überschritten werden. Und wenn ich sehe, dass das Team das trotzdem tut, weil es egozentrische, also ohne es zu bewerten, Bedürfnisse durchsetzen möchte, die nur Einzelnen dienen und nicht dem Team an dieser Stelle, dann wäre ich da immer sehr klar und würde das Ganze trennen vom Rest. Und ohne diese Geschichte, ohne diese eigenen Grenzen klar festgesetzt zu haben, würde ich niemals in diesen Krieg ziehen, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Also, wobei es keiner ist, aber ich glaube, du verstehst, wie ich das meine. Mhm. Ich muss mir im Vorfeld klar sein, bis wohin dürfen sie gehen und wo ist wirklich Ende. Und ich glaube, das hilft sehr. Dann kannst du am Anfang auch mit kleinen Schritten gehen. Wenn das für dich klar ist, dann ist es auch nicht so, dass du dich hin und her gerissen fühlst, dass du so den Eindruck hast, es zieht einer am linken Arm und einer am rechten Bein. Und das hilft dir sehr, auch in deinem neuen Job deinen Aufgaben gerecht zu werden, ohne dabei auszubrennen.
Glaubst du, dass viele in so eine Situation reingehen mit dieser Befürchtung im Hinterkopf oder vielleicht auch der Frage, die man sich selber stellt, hoffentlich nehmen die mich ernst?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere dann, wenn man noch jünger ist. Wir haben ja oft das Problem, ich nenne es gar nicht Problem, es ist sehr, sehr heterogen und es ist schön, dass wir in den Zahnarztpraxen im Team so unterschiedlich alle sind. Aber es ist oft so, das haben jüngere Zahnärzte ja auch in der Übernahmesituation, sie übernehmen ein eingespieltes älteres Team, da sind Menschen dabei, die sind Ü50 und jetzt kommen junge Menschen dazu, das ist sowieso auch auf einer anderen Ebene immer schon mal ein bisschen Konflikt- und Verständnismaterial. Und jetzt kommt noch eine Praxismanagerin dazu, die ist vielleicht noch nicht mal 30. Mhm. Und die soll jetzt den gestandenen Kräften, die aus der Generation X kommen und seit 20 Jahren in dieser Praxis das Business rocken, mit einem ganz anderen Chef im Hintergrund als den, der jetzt vielleicht da ist, denen sollen die ein neues Konzept mitteilen und es mit ihnen zusammen durchsetzen. Das ist nicht einfach. Und hier musst du noch viel mehr Bedeutung der Rolle zumessen und versuchen, in der Rolle zu bleiben, das von den Menschen zu trennen. Und das geht auch von der Praxismanagerin, nur mit ganz viel persönlichem Engagement. Das wird oft übersehen. Manche denken immer, okay, ich arbeite jeden Tag von 9 to 5 in Praxis XY und bin Praxismanagerin und mache dies, das, Ananas. Das reicht nicht. Wenn ich Mitarbeiter für meine Aufgabe, für meinen Bereich begeistern möchte und wenn ich möchte, dass die mitziehen, dass die mir helfen, mein Thema umzusetzen, dann muss ich die auch auf einer persönlichen Ebene erreichen. Das müssen ja meine Verbündeten werden. Also muss ich einen Weg finden, auch als jemand mit Mitte, Ende 20, die Kollegin Mitte, Ende 50 zu erreichen und diese Sprache zu sprechen. Das ist schwierig.
Und vor allem, was ich mir vorstellen kann, Verbündete zu finden, ja, aber ohne, dass daraus wieder irgendwelche Seilschaften entstehen.
So sieht's aus.
Gefahr ist groß.
Ja, gibt einen Riesenunterschied zwischen Verbundenheit und angekettet sein an bestimmten Verhaltensweisen oder an einem Teamkodex, der nur ein Verhaltenskodex und ist, wo keine Werte dahinter sind, sondern wir reden hier nicht über andere Leute vorm Chef und wir machen unser Ding und wir erzählen der nichts und neue werden erstmal 3 Monate gemobbt, bis sie denn dann da sein dürfen und das ist ja fürchterlich, ne? Und diese Dinge, die verhindern ja eine Kommunikation, anstatt dass sie irgendwie besser machen. Und ich finde, dass bei diesen Praxismanagement-Fortbildungen dieser Bereich des Konfliktmanagements zwar behandelt wird, aber nicht groß genug, weil das ist aus meiner Sicht die Hauptaufgabe von Praxismanagement, eher das Konfliktmanagement im persönlichen Bereich, anstatt das Erstellen von Dienstplänen. Und es wird aus meiner Meinung immer noch zu viel Schwerpunkt auf die Skills gelegt, auf die Hard Skills und die Soft Skills werden nicht gut genug dargestellt. Mir wäre es wichtig, wenn ich jetzt bei uns bei den Tastigo so eine Ebene einziehen würde, was nicht passieren wird, aber wenn ich das würde, würde ich die Mitarbeiterin, die dafür ausgesucht werden würde, zu solchen Seminaren schicken. Wie mache ich mein Team resilient? Wie behandle ich schwierige Einwände? Wie kommuniziere ich solche Dinge? Das wären für mich Ausbildung für das Thema Management, weil ich manage ja Menschen. Ich manage ja keine Produkte.
Ja, und ich gebe derjenigen auch die Sicherheit. Genau. Durch die Ausbildung, durch die Fortbildung, die Sicherheit, dass sie das kann. Und ich zeige ihr, ich stehe dahinter. Genau. Ich mache das für dich.
Ganz genau. Ich entwickle jemanden ja nicht nur weiter im Bedienen von einem Personal- oder Zeiterfassungsprogramm, sondern ich bilde ihn weiter, wie er mit Menschen umgeht. Führung ist mit Menschen umgehen. Das andere ist ja ein Beifang, ne? Hätte ich fast gesagt. Und der Rest ist ja das Hauptthema, um was es geht. Ich bin den ganzen Tag dabei, Menschen zu lenken, wahrzunehmen, zu sehen, mich mit ihren Problemen zu beschäftigen. Natürlich mit dem Fokus auf, dass es in der Praxis vernünftig läuft. Aber das lässt sich ja nicht trennen. Also nicht 100%.
Was passiert dann in einer Praxis, in der ich auf einmal zur Führungsperson werde, aber meine Chefin, mein Chef selber keine ist?
Ja, also zwei denkbare Alternativen. Und du
ihr solltet
hörst,
jetzt das Gesicht von Ela
du
sehen.
Du hörst meinen Seufzer. Ja. Das sind immer die am schwierigsten zu knackenden Nüsse. Das ist echt schlimm. Also, es gibt die Variante, dass sich natürlich dann die Führung und die Praxismanagerin oder der Praxismanager wirklich so gut verstehen und miteinander gut sind, dass das kompensiert werden kann. Das kommt vor, ne? Mhm. Also, dass du eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt hast, der mit diesem einen Menschen sehr gut zurechtkommt und den auch braucht in seinem Umfeld, so wie so ein Regulativ, auch ein emotionales Regulativ. Das gibt es total oft. Da gibt es auch zwischen Frauen tiefe Verbindungen zwischen Zahnärztin und Praxismanagerin. Das sind Wegbegleiterinnen und da werden wirklich enge Verbindungen geknüpft. Und im positiven Fall ist es so, dass das gut läuft. Dass dann diese Praxismanagerin im Team auch einen etwas anderen Status hat. Das ist wie so eine Vertraute auch. Aber die Weitergabe der Aufgaben von der Führung bis in die anderen Stellen des Organigramms gut verläuft und auch jahrelang gut verläuft, familiär verläuft, das gibt es. Und das ist immer sehr schön. Was ich aber auch sehr oft antreffe und leider auch ein bisschen häufiger als die erstgenannte Variante, ist
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Dass das so ein Ding ist, wo es viel Fluktuation gibt. Einerseits im Team, die sagen, boah, ey, ich habe auf diese nicht existierende Doppelspitze genau null Bock. Also okay, ich kriege hier Ansagen von der PM gedrückt, dahinter steht aber irgendwie einer, der sich immer wegduckt. Und die andere hier, die weiß das genau, die kriegt immer ihren Willen, die latscht direkt zum Chef.
Also da haben sich zwei zusammengetan, die uns nicht führen können und
so
das
sieht's
wollen
aus.
Wir nicht.
Oder die versucht zu führen, kann nicht, weil der Rückhalt nicht da ist, weil die Ansagen nicht klar genug sind, weil sie kann keine Bereiche führen, für die sie nicht qualifiziert ist. Also sie kann sich jetzt keine Gedanken machen, wie werden Fälle geplant. Das ist zahnmedizinische Aufgabe, ne? Und wenn das ins Team sickert und die das merken, das ist wie ein Hai, wenn er Blut riecht. Also das hilft nicht. Das ist total destruktiv. Und das sind so die schlimmsten Geschichten. Da gibt es dann entweder eine hohe Fluktuation in der Rolle der PM, immer wieder neue, immer wieder andere. Du ziehst irgendeinen Faden aus dem Wollknäuel, ohne dass du eins aufwickeln kannst. Oder aber viel Fluktuation im Rest des Teams.
Wenn ich dich frage, ob du eine gute Chefin bist, würdest du mit Ja oder Nein antworten?
Ich würde mit Ja antworten.
Und wenn ich dein Team frage, antworten die auch mit Ja?
Ja.
Okay. Also, pass auf, worauf ich hinaus will. Es gibt einen Artikel, den stelle ich euch in die Shownotes von der Wirtschaftswoche. Ich glaube, das ist abgeleitet aus einer Gallup-Studie, die besagt, ich gebe die Zahl mal so weiter, dass 97% der Chefs sich für gut halten, aber nur ein Viertel der Teams da auch zustimmen.
Ja,
das
okay.
Ist ja eine ganz schöne Diskrepanz. So, wenn ich das jetzt weiß, also wenn ich jetzt selber der Meinung bin, ich bin ein guter Chef, eine gute Chefin als Zahnarzt, als Zahnärztin, wie finde ich das denn raus, ob mein Team das auch so sieht? Frage ich die einfach?
Ich würde das machen. Ich würde mein Team wirklich, wirklich fragen. Wenn mein Verhältnis zum Team nicht so gut ist, würde ich es vielleicht anonym machen. Ich würde einen Coach holen, der das macht.
Mhm. Also wirklich
eine
jemand extern drauf gucken lassen, jemand das moderieren lassen.
Auf jeden Fall. Ich würde mir einen externen Coach oder eine Coachin holen. Also tatsächlich bei Teams, wo sehr viele Frauen arbeiten, bin ich mittlerweile beim Thema Coachin, ehrlich gesagt. Mhm. Und würde diese Mitarbeiterbefragung machen, weil die Mitarbeitenden sich da eher öffnen, als wenn ich als Chef hingebe und sage, sag mal Leute, wie findet ihr mich eigentlich? Ne? Und ich beantworte oder habe diese Frage wirklich doch mit Inbrunst beantwortet, muss ich gerade sagen. Ich fühle das auch gerade selber so in mir. Aber ich verstehe das schon, dass das ein Unsicherheitsfaktor ist und dass man auch krass daneben liegen kann. In meinem Team ist es 100% so, dass ich schon glaube, dass jeder diese Frage auch mit Ja beantworten würde. Und wenn man das noch weiter aufschlüsseln würde, noch genauer nachfragen würde, dann gäbe es sicherlich einige, die sagen würde, ja, da ist sie manchmal verpeilt und da ist mal dies und da ist mal das. Bin ich mir 100% sicher, dass es so ist. Gott sei Dank ist es so, weil das für mich bedeutet, dass sie mich ja auch nicht nur in meiner Rolle, sondern auch als Mensch wahrnehmen. Dass sie akzeptieren, dass ich in Teilen einen Knall habe und manchmal auch eine Pfeile im Kopf und manchmal daneben liege und manchmal zu weit vorspringe, wie auch immer. Aber sie mir das halt nicht übel nehmen oder nicht böse nehmen, weil die Dinge, die uns verbinden, über und unter diesen Dingen sind. Und das ist halt wichtig. Und für eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt im Team, denke ich, ist es genauso. Also es sollte immer klar sein, dass das Team die Arbeit, die gemacht wird, also die zahnmedizinische Kompetenz, dass die gewertschätzt wird, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie eine Zahnärztin mit den Angstpatienten umgeht, dass das gesehen wird, dass das auch vom Team getragen wird und dass sie auch dem Chef mal sagen, haben sie voll gut geregelt heute. Mhm. Der hat so geheult und jetzt ging es so toll.
Also auch die Führungskraft braucht mal Feedback, ne?
Na klar, ja. Also auf jeden Fall. Und über diese Dinge entwickeln sich halt Beziehungen und ohne Beziehung funktioniert es nicht.
Ja, was denkst du denn, wenn du so in die klassische Zahnarztwelt blickst, wie viele halten sich für gute Chefs, sind es aber nicht, auch wenn sie ihr Team fragen würden, aber es ist ihnen egal?
Viele, 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 viele und ich mache es tatsächlich am Alter fest, ein bisschen. Also es gibt tatsächlich viele Praxen, die, und bitte nehmt es mir nicht übel, die noch so ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend kommen von der Organisation her. Das sind ja diejenigen, die jetzt auch so Ü50 sind. Und da gibt es viele, wo der Glaube an die eigene Kompetenz sich nur auf die Fachlichkeit bezieht und wo das übertragen wird. Wo man denkt, ja, ich bin ja voll der geile Zahnarzt, voll die tolle Zahnärztin, ich kann dies, das, Ananas und das müssen alle toll finden, deswegen bin ich ein toller Chef. Aber das ist nicht mehr so. Ne? Das ist mitnichten so. Wir haben heutzutage die Aufgabe, ich formuliere es mal anders, wir haben heutzutage nicht mehr den Vorschuss der Ausbildung. Also nur weil ich Zahnmedizin studiert habe und Zahnärztin oder Zahnarzt bin, heißt das nicht, dass mir irgendjemand eine Form von Achtung oder Respekt zwingend entgegenbringen muss. So. Und von diesem Mindset kommen aber noch viele aus der etwas älteren, also aus unserer Generation, aus der Generation X. Und das ist ein Problem, wenn die dann auf die jungen Leute von heutzutage treffen, weil das ist überhaupt nicht mehr so. Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Ne? Wir sind ja auch keine Frau oder Herr Doktor mehr, nur weil der Ehepartner Frau oder Herr Doktor ist. Das gibt es ja nicht mehr. Ne? Gott sei Dank, Frau Oberstudienrätin. Ja. Von daher.
Frau Geheimrat.
Frau Pastor. Frau Geheimratsecke vielleicht, aber okay. Auf jeden Fall.
Und übrigens, Ella, ich nehme dir das überhaupt nicht persönlich, dass du meine Generation und mich als Boomer da schon gar nicht mehr erwähnst.
Nein, klar.
Wir sind schon außen vor, ja.
Ja.
Okay, wir spielen schon keine Rolle mehr.
Ich habe dich einfach mit in die X eingezogen.
Alles klar, danke.
Weil du einfach so ein jung gebliebener Kracher bist. Jedenfalls.
So, wir machen weiter.
Machen wir weiter. Und diese Geschichte mit dieser, dass ich denke, ich bin ein guter Chef, nur weil ich gut bohren kann, die ist halt so eindimensional, dass mir das schon wirklich Schmerzen verursacht.
Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, Ela, wenn wir jetzt mal ganz klar ziehen, und ich meine, das war ja schon immer so, also ob heute oder vor 50 Jahren, nur weil jemand gut in seiner Fachlichkeit war, heißt das nicht, dass er gut führen kann. Das hat sich nie geändert, aber heute haben sich viele andere Dinge
Gott sei Dank.
Verändert, Gott sei Dank. So, das heißt aber jetzt auch für die Inhaber und Inhaberinnen, wenn ich jemanden brauche, der eine Rolle übernimmt, den ich in Führungsverantwortung bringen möchte. Kann das sein, dass dann viele zuerst auf die Fachlichkeit schauen, weil sie das bewerten können, weil das einfacher ist, das zu bewerten, als diese ganzen Skills, die ja teilweise auch, sage ich mal, unter der Decke der verborgenen menschlichen Fähigkeiten zu finden sind, als sich darum zu kümmern?
Ja, klar. Also es gibt ja Menschen, die machen so eine Fortbildung zur PM und haben die dann fertig und eignen sich überhaupt nicht dazu. Also wirklich gar nicht, weil sie all diese Dinge, Konfliktmanagement und so, nicht wirklich gut drauf haben oder sich vielleicht auch nicht dazu eignen. Wenn man es sich drauf hat, kann man es sich ja aneignen, man kann das lernen, habe ich ja eben schon erwähnt. Aber es gibt Menschen, die sind manchmal falsch besetzt und haben sich was ausgesucht, was für sie nichts ist. Und wenn ich so jemanden dann da hinsetze, nur weil er so einen Wisch hat, ich bin PM oder ich bin, keine Ahnung, ZMV, aber kann überhaupt nicht abrechnen, weiß aber, wie lange ich ein Modell aufheben muss und soll jetzt komplexe Abrechnungen in der implantologischen Praxis machen. Also wer falsch an dem Ort ist, an dem er performen soll, da nutzt auch irgendein Zertifikat nichts.
Ja, und dann gilt es ja für beide Seiten.
Ja,
ne? Also ich muss für mich ja irgendwie sicherstellen, ich kann das, weil bei aller Liebe und bei aller Freude und auch bei allem Stolz vielleicht sagen zu können, ich werde befördert, ich komme in eine neue Rolle. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die am Ende nicht erfüllen kann. Und genauso muss halt eben auch Inhaber, Inhaberin, die Führungskraft ganz klar entscheiden, ist der, ist diejenige geeignet, Führungskraft zu werden. Ja. Und wenn nicht, aber ich will sie dort haben. Ich möchte meine jetzige Assistenzzahnärztin als Partnerin haben, das passt. Wir können gemeinsam einen Weg gehen. Dann muss ich dafür sorgen, dass sie diese Rolle irgendwann ausfüllen kann.
Genau, ich muss sie befähigen. Ja. Muss ihr helfen, dass sie sich befähigt. Und wir haben ja in dem Bereich der ZFAs ja nur bestimmte Möglichkeiten, Aufstiegsfortbildung zu machen. Und wie alle Jobs in der Gesellschaft, die die Gesellschaft tragen, ist ja der Beruf der ZFA auch hauptsächlich von Frauen ausgeführt und gehört ja zum Niedriglohnsektor. Und deswegen ist völlig verständlich, dass die ganzen Kolleginnen Aufstiegsfortbildung machen wollen, um mehr Gehalt zu bekommen. Ja. Aber auch da, liebe Kollegin, bewertet mal diese Fortbildung vorher und klärt in den Konstrukten, in denen ihr seid, ob es da den Bedarf überhaupt gibt dafür. Weil es macht gar keinen Sinn, für, keine Ahnung, einen günstigen Preis so eine, weiß ich nicht, achtteilige Online-Fortbildung zu machen und dann zu denken, ich bin jetzt so qualifiziert, dass ich ein Tausi mehr kriege im Monat. Das stimmt ja so nicht.
Ja, oder wenn ich als Chefin sage, pass mal auf, schenk dir die Fortbildung, du bist eine wertvolle Mitarbeiterin, ich zahle dir 1000 Euro mehr auch so, Hauptsache du arbeitest weiter.
Ja, also ich bin immer ein Freund.
Also es muss passen.
Es muss passen.
Seiten.
Und passen. Ich bin immer eine Freundin davon, dass man redet. Ne? Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und wenn ich Bock habe, mich fortzubilden, wenn ich so motiviert bin, dass ich was beitragen will, und ne, dann gehe ich doch zu meinem Chef oder zu meiner Chefin und sage, ich bin irgendwie nicht mehr so ganz ausgefüllt in dem Bereich, den ich jetzt mache. Ich würde gerne noch dies und das dazu nehmen. Habe ich einen Weg hier in der Praxis? Können wir das zusammen machen? Würden Sie mich unterstützen? Oder wenn ich jetzt die Ausbildung mache und lass mir das anders finanzieren, über die N-Bank oder über was auch immer, habe ich hinterher eine Perspektive hier. Ich würde das immer festhalten, schriftlich protokollieren und das kann ja dann ja nur ein Erfolg werden, wenn man das von Anfang an so macht. Aber zu erwarten, dass man einfach selbst so eine Fortbildung macht, dann geht man auf eine Chefin oder einen Chef zu und sagt so, ich bin das jetzt, ich will das jetzt hier machen, gib mir mehr Geld oder ich gehe, das ist ja totaler Quatsch. Also das ist ja immer eine Sache, die funktioniert ja nur zweiseitig. Und wenn ihr so motiviert seid und findet aber kein Echo in der Führung, dann wechselt die Praxis.
Ich würde sagen, dann ist auch sehr wahrscheinlich das Unternehmen nicht das Richtige, um da hinzukommen, wo man hin möchte.
Also im Idealfall treffen zwei Welten aufeinander. Die eine Welt ist die Praxiswelt, die möchte sich entwickeln. Der Inhaber möchte ein stabiles Team aufbauen und möchte jemanden haben, an den er delegieren kann. Und die andere Welt ist eine intrinsisch motivierte Kollegin, die persönlich wachsen möchte und da Bock drauf hat. Und wenn die dann reden, Halleluja.
Und jetzt, Ela, kommen wir zum Mehrwertteil dieses Podcasts. Also, das war alles Mehrwert. Aber jetzt, pass mal auf. Wir kommen jetzt wieder zurück auf die ursprüngliche Zielgruppe. Denn das ist ja die oder derjenige, der morgen in die Rolle schlüpfen muss und Führung übernehmen muss. Ne? Du bist jetzt die neue Praxismanagerin, hast morgen deinen ersten Tag in der Praxis als Praxismanagerin, als Vorgesetzte deiner ehemaligen MitstreiterInnen, die es immer noch sind. So, jetzt habe ich 4 Fragen an dich und die beantwortest du bitte mal in gebotener Kürze.
Oh, oh.
Du gehst morgen in die Praxis. Wie ziehst du von vornherein eine klare Linie, trennst die alte Beziehung, die neue, ohne dabei in irgendeiner Form anders, kalt oder oh, guck mal, was aus der geworden ist, zu wirken?
Also erstmal gebe ich einen aus.
Sehr gut. Alkohol?
Nein.
Um 9?
Ein Kuchen.
Um 7? Achso, okay. Kein Alkohol. Mit Alkohol.
Nein,
eine Rumtorte.
Also erstmal gebe ich einen aus und lasse meine Kollegin teilhaben an der Geschichte. Und dann sage ich 2, 3 Sätze zu meinem neuen Aufgabenfeld. Und dann würde ich als nächstes schon gleich sagen, an immer dienstags und freitags gibt es eine halbe Stunde, wo jeder mit seinem persönlichen Kram zu mir kommen kann. Das wäre so mein Eintritt.
Mhm. Auch direkt offen sagen, was ändert sich, was bleibt?
Wenn was bleibt. Weil normalerweise ist das so, in einer normalen Feldwald- und Wiesenpraxis, ich sage es jetzt bewusst so, ist eine PM ja auch immer noch mit anderen Sachen beschäftigt. Die macht das ja nicht nur. Häufig ist sie halt auch noch Bereich Verwaltung, Bereich Rezeption, Telefon, manchmal sogar eine Assistenz, Materialverwaltung, wie auch immer. Die teilt sich das. PM ist eine zusätzliche Aufgabe, die integriert werden muss. Das heißt, die hat nicht 100% der Zeit für PM. Und dann würde ich als erstes die Zeit einteilen und sagen, in der Zeit mache ich dies und das und in der Zeit bin ich für euch ansprechbar.
Also im Grunde genommen auch sofort deine Rolle klären, ja, und auch sagen, welchen Mehrwert habt ihr denn auch vielleicht, genau, von meiner neuen Rolle? Ne? Das ist
genau,
dann durchaus ein Anknüpfpunkt. Also klar, klare Linie ziehen finde ich wichtig, ohne dabei jetzt sich selber auf einem anderen Level zu sehen.
Genau.
Klare Botschaften direkt am ersten Tag, worum geht es dir, was ändert sich, wie machen wir das gemeinsam, was sagst du? Wir haben eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Deiner besten Freundin, die du seit 18 Jahren kennst, mit der du im Kindergarten schon zusammen Jungs verkloppt hast und jetzt bist du ihre Chefin.
Ja, es ist ja meine beste Freundin und der erzähle ich alles. Also weiß die das schon lange, dass es so ist?
Die weiß das, ne?
Und die ist 100% loyal, sonst wäre sie nicht meine Freundin. Okay. Mit der habe ich gar kein Problem.
Okay.
Aber die wird mich unterstützen.
Also auch da unter vier Augen die Rolle ansprechen, ja, dass jeder auch weiß, was kommt auf dich,
genau,
zu. Auch wenn man sich so gut kennt, miteinander klären,
ja,
weil die anderen wissen ja auch, dass ihr Best Buddies seid. Und
ganz
da,
genau,
muss man ja auch miteinander klären,
ganz
wie gehen,
genau,
wir damit um. Ne? Und ich glaube am Ende, gut, Freundschaft ist was Privates, das soll auch privat bleiben. Und im Job muss man schon so ein bisschen die Aufgaben mehr in den Vordergrund
nehmen. Ja, sicher. Also wie gesagt,
nehmen,
da es meine beste Freundin wäre, hätte ich ja im Vorfeld schon mit der gesprochen. Ne? Mach dir bitte keinen Kopf in der Praxis, bei Urlaub, bei Einsatzplan und so weiter, bist du genau wie alle anderen auch. Aber natürlich bist du diejenige, wo ich auch mal sage, boah, hatte ich einen Scheißtag heute.
Everybody's Darling oder everybody's Depp. Woran erkennst du nach 3 Monaten, ob Darling oder Depp?
Oh, das erkenne ich schon eher. Das erkenne ich am Stresslevel.
An deinem persönlichen.
An meinem, also wenn ich PM wäre.
Wie das alles
wäre,
auf dich,
ja,
wirkt. Und
ganz genau, ganz genau. Also wenn nach 3 Monaten immer noch Unklarheit ist und immer noch unterschiedliche Ansprechpartner da sind oder immer noch der Chef gefragt wird oder die Kollegin mein Urteilsvermögen anzweifeln, meine Weisung anzweifeln, dann bin ich gescheitert.
Dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu.
Mit Scheitern?
Mit meinem Podcast-Darling.
Okay.
Ela.
Oh,
so, danke dir. War mal wieder
gerne,
sehr spannend.
Fand ich auch.
Ja, so knapp 40 Minuten über so ein Thema zu sprechen. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, insbesondere natürlich an die liebe Ela, die da sehr viel Erfahrung hat mit all diesen Themen, schreibt uns, meldet euch bei uns. Alle Themen, die wir so besprechen, Ela, ne, da könnten wir sehr wahrscheinlich stundenlang drüber reden, wollen wir aber gar nicht. Wir wollen hier Impulse setzen, wir wollen unsere Meinung, unsere Ideen, unsere Erfahrungen hier so ein bisschen mitteilen und alles, was ich da so dazu finde, zu Studien, die da vielleicht interessant sein könnten, findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke dir, meine Liebe, fürs Gespräch.
Danke dir auch.
Gute Zeit euch, bleibt gesund, stabil, aufrecht und alles so, was wichtig ist im Leben.
So sieht's aus.
Tschüss.
Ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst. Am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.